entwickelt sich so schnell. Wenn man jetzt sich die Bilder-KI anschaut, was die vor einem Jahr konnte und was sie jetzt kann, das ist Wahnsinn. Und das wird natürlich in den anderen Bereichen auch so sein. Deshalb sich jetzt schlau machen, jetzt experimentieren, um dann in naher Zukunft funktionierende Modelle zu haben. Ich glaube, darum geht's.
Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute mit einem, ja, ich würde sagen, Herzensthema, Legal Tech. Und da habe ich zwei absolute Spezialisten aus dem Board der Legal Revolution. Das ist Europas größte juristische Messe im Technikbereich und wen das interessiert, der bleibt dran.
Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von der Legal Revolution, the home of Legal Tech. Die Legal Revolution ist Europas größte Kongressmesse für Recht und Compliance und Treffpunkt für die gesamte Anwaltskanzlei, Rechtsabteilung und Compliance-Abteilung. Am 14. und 15. Mai bringt euch die Legal Revolution in der Nürnberger Messe mit 60 Ausstellern und 100 Speakern auf den neuesten Stand in den Bereichen Legal Tech, Legal Innovation, Compliance und vieles mehr. Erlebe eine abwechslungsreiche, spannende Kongressmesse mit zahllosen Highlights, Netzwerk mit den Expertinnen der Branche auf unserer Legal Evolution Party, knüpft viele neue Kontakte. Werdet Teil der Legal Revolution und sichert euch schnell ein Ticket unter www.legal-revolution.com. Seid dabei. Werbung Ende.
Hallo, ihr beiden.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch, zwei so Hochkaräter hier mal vor dem Mikrofon zu haben. Ich habe mal so ein bisschen eure Vita natürlich auch angeschaut, aber ich finde es immer wieder besser, wenn ihr das selber macht. Also sagt doch einfach mal, mit was beschäftigt ihr euch gerade? Valerie, fängst du vielleicht mal an?
Ich bin Jurist, aber sehe mich sozusagen in dem Dreieck, auch weil mein Studium recht bunt, sagen auch juristisch, auch tatsächlich zwei Semester Medientechnik studiert habe und auch BWL. Deswegen bin ich so in diesem Dreieck geraten zwischen Jura, BWL und Technik, Digitalisierung. Und kenne beide Seiten, sowohl in-house bei den Kanzleien viel gewerkelt, aber auch als Legal Counsel oder auch als Unternehmensjurist und auch durchaus in Selbstständigkeit und dort Kanzleien vorwiegend beraten, eher kleinere Kanzleien. Aber in diesem Dreieck tummel ich mich rum und bin sozusagen intermediär zwischen diesen drei Welten, die zunehmend zusammenwachsen und da auch, glaube ich, sich gegenseitig befruchten.
Ja, ich knüpfe mal an. So ganz eindimensional bin ich auch nicht. Ich glaube, sonst würden wir auch nicht in der Position sein, in der wir sind. Ja, also wir sind in Feldern. Daniel Halft, ich habe als Richter mal angefangen zu arbeiten ursprünglich. Das war mir viel zu undigital. Das ist jetzt schon 15 Jahre her und bin dann in IT-Unternehmen, IT- und E-Commerce-Unternehmen gewechselt zu Idealo. Bin da jetzt auch schon seit 11 Jahren. Aber auch das wollte ich jetzt nicht alleine machen, sondern ich habe mich dann mehr mit der Digitalisierung beschäftigt, mit künstlicher Intelligenz. Das ist halt ein digitales Unternehmen, habe da sehr viel gelernt und dann auch angefangen, andere zu beraten, Bücher rauszugeben zu dem Thema eben Digitalisierung von Rechtsabteilungen. Jetzt dieses Jahr kommt ein anderes Buch raus, die Zukunft der Rechtsberatung, weil eben gerade da viel passiert. Und zum anderen war immer mein Steckenpferd noch Schauspielerei. Da komme ich auch noch her. Also ich bin Impro-Schauspieler und mache heute sehr viel Speaking. Also dass ich in Unternehmen, zu Kanzleien gehe, auf Kongresse und Veranstaltungen und tatsächlich über die Zukunft der Rechtsberatung auch spreche.
Spannend. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, habe ich gesehen. Ne, muss ich mir demnächst mal anschaffen. Also finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht, ich sage einfach mal so meinen Bezug zur Rechtsbranche. Ich habe tatsächlich so 2007, 2008, damals hatte ich ein Startup und wir haben Notariatssoftware mit einer Komplettlösung vertrieben an Notariate und an Rechtsanwaltsnotariate. Also das war so mein Background. Da bin ich durch die Lande gezogen. Fand ich sehr, sehr spannend. Also es ist auch so meine Affinität zum Legal Tech, dass das auch wisst, was ich da schon so einen Bezug zu habe. Und lasst uns doch mal über die Legal Revolution reden. Das ist ja auch so ein bisschen der Anlass gewesen. Ich muss gestehen, ich war ja so ein bisschen raus aus der Bubble und habe das auch nicht so mitbekommen und war total überrascht über diese Messe und habe dann so erfahren, irgendwie letztes Jahr, also kleine Pandemiepause und dann beim letzten Mal waren es irgendwie 1200 Teilnehmer und jetzt 1700 Teilnehmer sind geplant aus ganz Europa. Ich habe mir dann natürlich auch die Aussteller quasi, die Speaker und so angeschaut. Ist ja Wahnsinn. Also Valerie, fang du mal an, weil du hast ja schon eine längere Historie. Erzähl uns mal was über die Legal Revolution.
Genau, ich hatte tatsächlich mal das Vergnügen, Jochen da im Team zu unterstützen, gerade was sozusagen dieses operative Geschäft betrifft und gerade als er am Anfang sich dann auf den Schritt war der Professionalisierung und wo man auch standardisieren muss und dann sich jemand reingeholt hat. Das war unmittelbar nach meiner Zeit bei einem der großen Big Four. Die ist tatsächlich enorm gewachsen, damals noch deutlich kleiner in Frankfurt. Jetzt, glaube ich, auch durch das Justizministerium hier haben sich, glaube ich, zwei gut getroffen. Jetzt aktuell, du hattest die Teil ja schon genannt. Jetzt mittlerweile, glaube ich, haben wir 60, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, ich glaube doch ungefähr über 60 Aussteller und weit über 100 Speaker. Und es ist ja mehr als nur eine reine Messe. Also sozusagen, es ist ja eine Digitalisierungsplattform, wo Messe, Kongress zusammenkommt, aber auch Workshops. Also wo all diese Themen des Legal Operations, Legal Tech, aber auch Compliance zusammenkommen, weil es halt so stark verzahnt ist. Und das ist, glaube ich, was den Reiz auch ausmacht. Trotzdem ist es immer wieder familiär, weil es so eine Art bei meisten, bei mir zumindest, immer ein Pflichttermin ist, wo man immer wieder gerne kommt und dann doch so alle Gesichter sieht und sich dann austauscht. Und trotzdem so auch, wie gesagt, hier hole ich mir die Software ab oder hier hole ich mir die letzten Speaker ab, sondern wirklich auch diese On-Hands-Workshops, die ich immer sogar spannend finde und also auch das Coaching. Ja, also von daher, das ist ein gelungenes Konzept. Deswegen bin ich auch dankbar, dass da Jochen mich zugezogen hat in den Beirat und da ich so meinen kleinen Beitrag leisten kann.
Super. Daniel, was ist dein Bezug zur Revolution?
Vielleicht nehme ich das kurz auf. Beirat, ne? Also das haben wir noch gar nicht eingeführt. Marie und ich sind ja beide im Programmbeirat, wo wir eben über Teile der Speaker auch anderen tollen Kolleginnen entscheiden durften. Ne? Welche Slots haben wir? Was passt in das Konzept? Wie entwickeln wir das auch thematisch weiter, die Messe? Ich bin das erste Mal dazu gekommen letztes Jahr, als ich gefragt wurde, ob ich eine Keynote halten möchte und war sehr begeistert, also schon vornherein sozusagen von der persönlichen Ansprache, auch in dem Kontakt zu den Leuten, die es organisieren. Das ein tolles Team und dann eben auch dort zu sein und zu merken, das ist ein wirklich großes Ding. Also das hat sich wirklich gemausert und jetzt jedes Jahr wird es größer und größer und ich will nicht auch unter den Tisch fallen lassen, die Party, die es immer gibt.
Mhm. Ja, genau.
Ja, apropos familiär, es ist einfach toll, dass da auch ein Raum ist. Das gehen nicht alle nach Hause um 18 Uhr oder aufs Hotel, sondern dann bleibt man noch da und feiert und redet zusammen, was ich super finde, auch um sich dann nochmal auszutauschen. Es gibt sehr viel Input über den ganzen Tag und abends kann man den Input dann mit KollegInnen verarbeiten und mal sagen, wie fandest du das, was hast du denn da gesehen und so, weil es passiert einfach gerade sehr, sehr viel, sogar auf dem Rechtsmarkt, muss man sagen. Wir sind ja immer die Letzten, ja, aber es hat uns jetzt auch erreicht und das mitzukriegen, in welche Richtung geht es, welche neuen Möglichkeiten tun sich da gerade auf, das ist schon wichtig, dabei zu sein und mitzureden und Leute zu die Dachen ausprobiert haben, weil es gibt da eben auch kein Allheilmittel, die Lösung zur Digitalisierung jetzt für alle Kanzleien oder für alle Rechtsabteilungen, sondern man muss sich jetzt das rauspicken, das raussuchen, was einen selber gut voranbringt in der eigenen Organisation. Und da finde ich, ist eben die Legal Revolution, ist so eine Messe, so ein Kongress, eine super Gelegenheit, diese Position zu finden, sagen wir mal so.
Ich finde es schon außerordentlich, weil ich glaube, da muss man schon suchen, auch in anderen Branchen, dass sowas stattfindet. Also deswegen ziehe ich absolut meinen Hut einfach von der Teilnehmerzahl, auch von den inhaltlichen Themen. Ich weiß, was es bedeutet, diese Leute zusammenzuziehen und auch zu begeistern. Deswegen finde ich das schon außerordentlich. Und was ich so jetzt als Otto-Normalverbraucher, es ist ja schon im Grunde genommen tradierte Branche, sehr viel Papier. Und da ist natürlich auch der Hebel am größten, was anzusetzen. Also schnellere Prozesse, Automatisierungen, künstliche Intelligenz. Das spielt ja alles in die Karten rein. Also das macht auch, glaube ich, auch den Erfolg aus. Und das wird aber auch über den Misserfolg entscheiden, meiner Ansicht nach. Wenn jetzt eine Kanzlei, eine Rechtsabteilung es nicht tut, wie ist denn da eure Meinung dazu? Also wenn jetzt jemand einfach sagt, ach nö, ich bleib jetzt hier, ich mache so weiter wie bisher, wie sehen denn dann überhaupt noch die Chancen aus?
Ja, ich glaube, die Erwartungen, der wird Schwierigkeiten haben, denn bis jetzt, auch das ist jetzt von der österreichischen Studie, aber ich glaube, das trifft auch auf den deutschen Markt zu, dass zwar die Mandanten immer noch gebunden sind, ja, an die Rechtsabteilung oder beziehungsweise an die Kanzleien, aber die Erwartungshaltung zunehmend ist, dass die Kanzlei digitalisiert ist und man auch bereit ist, dann auch die Kanzlei zu wechseln, wenn sie keine Lösungen anbieten oder in absehbarer Zeit. Und das deswegen, da ist der Druck natürlich klar. Ich meine, gut, den Cap haben wir schon immer, dass dann auch die Preise gedeckelt werden und man zum ersten Mal jetzt so in Produktkategorien denken muss, was für die Rechtsbranche eher untypisch ist, die ja eher so ein bisschen nach dem Taxometer fungieren. Das heißt, das verschärft sich, glaube ich, jetzt nochmal enorm. Und ich glaube, meiner Meinung nach ist das eine große Chance, die teilweise schon genutzt wird, aber, glaube ich, nochmal zunehmen könnte, dass kleinere Kanzleien ein Tier aufsteigen könnten. Nämlich tatsächlich das, was bisher immer der Vorteil war, die Manpower, die Horde an Associates, die man auf Pferde draufsetzen kann, das lässt sich natürlich mit der Digitalisierung und jetzt zunehmend gleich auch mit der künstlichen Intelligenz die repetitive Vorarbeit abnehmen, sodass tatsächlich auch durchaus kleinere Kanzleien, und oft ist ja auch der Partner, der Spezialist ist, damit steht und fällt ja eigentlich sozusagen die Expertise teilweise von ganzen Praxisgruppen oder teilweise auch von ganzen Kanzleien, wenn man ehrlich ist. Und wenn da ein guter Partner in der kleinen Kanzlei sitzt und sagt, okay, das Wissen habe ich, ich habe die Expertise und alles drumherum, das mache ich sozusagen mit wenig Associates und viel Technik, der kann dann plötzlich Mandate annehmen. Ich glaube, manchmal kommen sozusagen die Gegner nicht aus der Horizontal von den Mitstreitern da, sondern von einer Ecke, wo man es nicht erwartet, wie es ja auch häufig der Fall ist.
Sehe ich auch so. Das Thema verfolgen wir bei uns auch, also skalieren über Technologie, nicht über Menschen. Und das ist ja eine Riesenchance, so wie du es gesagt hast, wenn einer die Fachexpertise hat. Meine Frau war tatsächlich auch Partnerassistentin bei mehreren großen Kanzleien und bei einer der wenigen Spezialisten im Medizinrecht. Das war genau das, was du jetzt erzählt hast. Da kann man dann schon auch, ich sage jetzt mal, ein viel, viel größeres Rad drehen als in der Vergangenheit.
Der Rechtsberatungsmarkt wird sich jetzt auch aufteilen, also dahingehend, was lässt sich automatisieren, wo kann man einfach keine billable hours mehr. Also so die Anwälte rechnen ja häufig stundenbasiert ab. Wir haben so und so lange daran gesessen. Und wenn das für gewisse Verträge, für gewisse Beratungssituationen nicht mehr geht, weil man das innerhalb von 5 Minuten sich von der KI erstellen lässt, weil es eine Automatisierung gibt, da wird es über den Preis alleine eine Konsolidierung geben. Ja, also da findet man dann jemanden, der macht das dann für ein Viertel des Preises und dann kann ich nicht mehr da bleiben, wo ich vorher war. Und dann gibt es aber Beratungsfelder, die sind immer schon human to human. Da ist es einfach wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben. Ich glaube, das geht in die Richtung, was Valerie auch gesagt hat, in hochspezialisierten Medizinrecht beispielsweise so. Da will ich auch den Ansprechpartner haben, weil es eine sehr komplexe Situation ist. Und ich sage das immer, ich war auch nicht glücklich, diese ganzen NDAs zu machen. Also das ist auch eine Entlastung für uns Juristen. Wir haben ja nicht gelernt, irgendwo ein paar Sätze einzutragen, eine neue Adresse oder diese eine Klausel zu verändern, sondern wir können komplexe Sachverhalte aufnehmen in einem schwierigen rechtlichen Umfeld und das lösen und das gut transportieren. Das wird die KI noch auf lange Zeit nicht können. Das heißt, das sind die Beratungsfelder, wo es bei uns Menschen bleiben wird und wo wir, wenn wir KI richtig einsetzen, auch besser beraten können, weil wir mehr Zeit haben, uns um den Mandanten, um die spezielle Situation zu kümmern, einfach weil ganz viel repetitive Arbeit wegfällt. Das ist so die positive Vision, die ich habe, wenn man eben Automatisierung richtig einsetzt.
Ich glaube, das wird sich total verändern. Also ich sehe das immer so, ich spreche immer von Mehrwerten. Es kann mehr Umsatz geben, aber auf der anderen Seite kann ich ja auch dann die Kostenstruktur runterfahren. Ich habe 2 Hebel in beide Richtungen. Das finde ich halt so spannend. Habe auch tatsächlich schon mal ein Beispiel gesehen, die jetzt quasi über einen sehr, sehr intelligenten Einsatz von Analytics neue Geschäftsfelder erschließen, wo sie einfach bessere Daten haben und genau sehen, unterstützt. Aha, da ist noch Potenzial, da können wir noch ansetzen. Und da gibt es jetzt ganz neue Möglichkeiten, Mandate zu gewinnen.
Du sprichst sogar ein sehr wichtiges Thema an. Das ist tatsächlich nicht nur, gerade wenn es um Thema Künstliche Intelligenz geht, was man ja oft mit der generativen Künstlichen Intelligenz verbindet, dass etwas erschaffen wird, generiert wird, Verträge erstellt werden. Aber das Analyse und das Heben von Daten, das Analyse, Zusammenhänge zu erfassen, da sitzen natürlich Kanzleien und Rechtsabteilungen auch auf Goldgruben, aber die sie einfach selber nicht durchblicken, weil in irgendwelchen SharePoints, irgendwelchen Dokumenten, hoffentlich nicht in irgendwelchen Papierakten, schlummern halt ein Wissen, was einfach nicht zusammengetragen wird. Und da ist natürlich die Künstliche Intelligenz als Analyse-Tool auch, glaube ich, oft auch noch unterschätzt. Gerade wenn es darum geht, auch um das Knowledge-Management, was auch, glaube ich, auch ein ganz zentrales Thema sein wird. Also sozusagen das Wissen, was man hat, zielgenau an die richtige Stelle zu bringen und auch innerhalb der Praxisgruppen auch auszutauschen. Ja, deswegen, da sind, glaube ich, die Kanzleien oft auch meiner Eindruck nach zu sehr in Silos strukturiert, was da an einer Stelle ein, ja, nochmal, sag ich mal, steigerungsfähig ist.
Es wird auch mehr Arbeit geben, ja, also zum Beispiel gerade im Unternehmen, ich komme ja jetzt aus dem Unternehmen, werden viele Fälle nicht angefasst, weil es sich nicht lohnt. Ja, also so unter einer gewissen Summe will ich jetzt nicht sagen, das fassen wir nicht an. Wenn das aber ich mit KI viel schneller machen kann, dann können wir natürlich uns jetzt auch um Dinge kümmern, die wir vorher nicht gemacht haben. Ähnlich bei Anwaltskanzleien. Es gibt ja jetzt Verbraucherrechtskanzleien, die so automatisiert sind, die können sich um Entschädigungsfälle kümmern. Das hat sich früher kein Anwalt angeschaut, weil es sich einfach nicht gelohnt hat.
Also da habe ich auch aus einer anderen Branche, aber der gleiche Ansatz von einem Geschäftsführer. Ich kam da als junger Vertriebler hin und wollte ihm was verkaufen. Und dann macht man natürlich auch Betrachtungen und so. Und dann sagt er doch zu mir im Gespräch, und das habe ich bis heute noch irgendwie so im Kopf, sagt der Herr Barsch, wissen Sie, alles, was nicht zweistellig ist, packe ich nicht an. Weil der Aufwand, sich damit zu beschäftigen, ist viel zu hoch. Der Return of Invest verschiebt sich immer weiter nach hinten. Ich gucke lieber die Dinge, die zweistellig sind, und die machen wir sofort, geht in die gleiche Richtung.
Ja, genau. Und da wird auch einiges passieren. Also ist jetzt schon im sozusagen B2C-Markt, ja, Hinsichtlich Verbraucher, aber innerhalb der Unternehmen, da wird sich der CFO dann auch fragen, ja, alle anderen sind effizienter, was ist denn mit der Rechtsabteilung? Warum hat sich denn da nichts getan? Ja, insofern steigt der Druck also nicht nur auf die Anwaltskanzleien, die ja ganz klar mehr am Markt sind, sondern eben auch in den Rechtsabteilungen zunehmend.
Vielleicht kommt auch der ein oder andere CFO auch zur Legal Revolution und guckt sich das mal an. kann da durchaus passieren. Ich glaube, Messe war der falsche Ausdruck. Also es ist ja ein Event. Das sind ja Events mit Abendprogrammen und so weiter. Also sprechen wir lieber vom Event. Man kann natürlich nicht alle nennen, aber vielleicht habt ihr so den ein oder anderen persönlichen Highlight. Also wen guckt ihr euch denn persönlich an, wenn ihr Zeit dazu habt?
Ich fange mal an, weil du gerade nicht gleich reingesprungen bist. Ich schaue mir persönlich den Staatsminister an, ja, den bayerischen Justizstaatsminister. Der ist verlässlich immer da, weil man merkt wirklich, dem ist das wichtig. Also Digitalisierung, und diese Messe hat eben unheimlich viel mit Digitalisierung zu tun. Ja, das ist ja die Legal Revolution. Und da gibt es dann auch immer einen Staatsempfang, und da freue ich mich jedes Mal drauf, so, weil das einfach sehr tolle Leute da auch sind. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, wo man hingehen sollte. Dann Alicia Andert beispielsweise, die Vorsitzende des Legal Tech Verbandes, ist da, ist auch eine wunderbare Rednerin. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn ich ein paar Namen nenne, dann müsste ich eigentlich alle anderen auch nennen.
Deswegen habe ich ja schon ein bisschen den Fallschirm aufgespannt und gesagt, einfach persönlich, wir können nicht alle nennen. Wir haben auch dann natürlich die Webseite in den Shownotes, da kann man ja auch die Speaker nochmal nachschauen. Einfach jetzt spontan, das war ja nicht abgestimmt. Wir hauen jetzt einfach mal was raus, und die anderen sollen nicht böse sein, sondern...
Das Nächste, was mir einfällt, natürlich darf ich hoffentlich in eigener Sache auch ein bisschen Werbung machen. Ich habe ein Side-Event da bei der Messe, wo wir einen Raum haben. Das ist ein KI-Labor, wo ich wirklich fast alle Experten im Bereich Legal Prompt, ja, also Nutzung von KI, Nutzung von Large Language Models, Bau von GPTs im juristischen Bereich, da habe, wo wir sagen, es gibt nämlich immer noch, die Juristen haben immer noch so eine Hemmung vor Technik. Deswegen ist Legal Tech, hat das auch sehr schwer gehabt die letzten Jahre. Und erst so mit diesem iPhone-Moment, ja, also so, wow, hier ist ChatGPT und plötzlich kann ich das ja ganz leicht nutzen und kriege gute Ergebnisse, ist das Interesse extrem gewachsen. Und trotzdem gibt es noch so eine Hemmschwelle. Und wir haben gesagt, wir machen ein Labor auf, wo wir Experten da sind. Wir haben ein paar Anwendungsfälle mitgebracht und da kann jeder auch mal selber einfach ausprobieren. Das ist ein anderes Thema, was wir Juristen häufig haben, ist too busy to improve. Wir haben so viel zu tun, dass es uns schwerfällt, uns die Zeit zu nehmen, einfach mal auszuprobieren. Da sagen wir, wenn du eh auf der Messe bist, komm zu uns, wir zeigen dir mal, was man jetzt schon so machen kann, und wir wollen eben Lust machen, das dann auch selber in seine Arbeit mitzunehmen und dort dann auch zu experimentieren.
Das ist ja so hands-on. Ich sage jetzt mal Anteaser oder Lust machen auf mehr. Das ist ja quasi so die Zielsetzung.
Genau.
Also einen Besucher habt ihr schon sicher.
Freue ich mich.
Ich hau jetzt auch mal wieder einen raus. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr nicht Platzkarten oder so vergeben. Ich kann mir vorstellen, dass die Hütte voll ist.
Das machen wir tatsächlich. Also wir machen das mit Voranmeldungen. Wir versuchen aber auch ein paar Plätze immer freizuhalten, dass wenn man vorbeikommt, dass man dann auch noch spontan reinkommt. Ja, aber ich glaube auch, das Interesse gerade mit den Leuten, die da sind, Tom Bregelmann wird zum Beispiel auch jedenfalls virtuell dazukommen, der ist großer Name im Bereich Prompting und Ausprobieren, was ist eigentlich möglich mit KI. Das wird ein tolles Event, aber auch ganz klar eines von vielen tollen Events.
Okay, Valerie, was sind deine persönlichen Highlights?
Also wenn ich auf meine Kommode gucke, ist natürlich dann die Einladung zum Startempfang bei Georg Eisenreich natürlich absolut gesetzt, neben ein paar anderen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe einen anderen Ansatz. Ich gehe tatsächlich zu denen, von denen ich nicht die Mobilnummer oder irgendwie den kurzen Kontakt habe, weil mit denen tausche ich mich natürlich auch aus. Bei denen habe ich natürlich mal die Gelegenheit, auch woanders abzugreifen. Ich nutze die Zeit tatsächlich dann, um zu den Leuten zu gehen, von denen ich noch nie was gehört habe, weniger gehört habe oder wo ich nicht die Gelegenheit habe. Und einfach so auch zu gucken, wo kann jemand vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Deswegen, da sind diese General Counsel Panels immer ganz interessant, oder auch die anderen Panels. Da werde ich dann wahrscheinlich auch drin sein. Aber klar, man hat die Qual der Wahl. Viele Veranstaltungen laufen auch parallel. Deswegen gehe ich dann sagen, das ist mein Approach eigentlich grundsätzlich immer. Ich gehe mit zu dem hin, mit dem ich noch nie was zu tun hatte, weil ich bin sicher, der kann mir irgendwas Spannendes erzählen, was ich auch irgendwo nutzen kann. Und die anderen, ja, Daniel rufe ich dann einfach mal an, wenn ich da mal abgedatet werden muss.
Ja, genau. Da könnt ihr euch ja im Nachgang nochmal austauschen. Wie fandest du das? Ja, das habe ich gar nicht gesehen und so. Das ist ja dann auch sehr, sehr wertvoll, dann im Nachgang nochmal die Köpfe zusammenzustrecken.
Das werden wir im Board auch auf jeden Fall machen. Also eben zu schauen, was sind eigentlich die Erfahrungen, was hat gut funktioniert, was nicht und was nehmen wir mit fürs nächste Jahr. Weil ja, die Revolution hört niemals auf.
Also ich weiß nicht, ob das passt, aber das beschäftigt mich natürlich auch, weil die großen Firmen haben ja jetzt dann zum Beispiel eigene KIs auch in der eigenen Infrastruktur. Wie ist denn das? Ist das auch thematisiert, nicht offizielles ChatGPT zu nutzen oder so? Ist das ein Thema? Also jetzt Thema Infrastruktur in den Kanzleien?
Also es ist im Markt ein Riesenthema. Ich bin mir ganz sicher, dass es auch bei der Messe repräsentiert ist. Ich kann dir jetzt nicht sagen, das wird bei dem und dem Talk so sein. Aber tatsächlich gerade die Großen nutzen Large Language Models auch bei sich. Also dass sie das eben nur bei sich aufspielen. Ob das dann GPT ist oder vielleicht sogar ein anderes Modell, das sei dahingestellt. Aber genau darum geht es gerade, sich auszutauschen, was gibt es so im Markt, und je größer man ist, desto eher kann man sein eigenes Ding machen. Oder Microsoft bietet ja auch gerade Lösungen an, aber eben zu gucken, was ist eigentlich das beste Modell, sich bei Microsoft anzubinden, sein eigenes Modell zu fahren. Es wird eben gerade sehr viel experimentiert im Markt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob offiziell es dazu einen Talk gibt, aber es wird auf jeden Fall inoffiziell ein großes Thema sein, wenn die General Counsel da zusammenkommen, zu sagen, wie, was sind denn deine Erfahrungen, welches Large Language Model bevorzugst du, was funktioniert noch nicht. Und das muss man ja auch sagen, ganz viele Dinge funktionieren noch nicht so, wie man sich das wünscht. Ja, also da steckt noch in den Kinderschuhen. Wer jetzt nicht aufspringt, wer sich jetzt nicht kümmert, der wird nachher abgehängt werden. Also das ist schon ganz klar, gerade weil KI entwickelt sich so schnell. Wenn man jetzt sich die Bilder-KI anschaut, was die vor einem Jahr konnte und was sie jetzt kann, das ist Wahnsinn. Und das wird natürlich in den anderen Bereichen auch so sein. Deshalb sich jetzt schlau machen, jetzt experimentieren, um dann in naher Zukunft funktionierende Modelle zu haben. Ich glaube, darum geht es.
Also war jetzt ganz uneigennützig, das ist tatsächlich ein Thema, wo ich mich mit auseinandersetze. Also so Hardware dann in der Kanzlei. Also was brauche ich da? Und das andere Thema, was du angesprochen hast mit Microsoft, das darf ich auch mal anteasern. Wir haben tatsächlich am 3. Mai haben wir den Ragnar Heil, und der wird was zu Copilot Compliance Security sagen. Und der hat mir auch im Vorgespräch, hat er mir auch erzählt, wenn ich das jetzt wild einführe, der Copilot ist so gestrickt, dass er wirklich Zugriff in Anführungszeichen auf alles hat, wenn ich ihn nicht beschränke. Und theoretisch kann ich dann fragen, was verdient der Partner oder so. Und er spuckt es aus, wenn das digital vorhanden ist. Und das finde ich auch mega spannend, da auch die Grenzen zu definieren. Es ist schwierig, aber einfach die Grenzen zu definieren, dass es dann im Haus bleibt und auch dann nach Rechten und Rollen verteilt ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema bei den Anwälten, wahrscheinlich mehr als woanders noch.
Was mir auch auffällt, klar, also die meisten Kanzleien tun da schon was auch in-house, die Magic Circle teilweise sogar auch extern und haben da schon Produkte, die sie nach extern verkaufen, aber auch die kleineren, wo ich jetzt gerade drin bin, experimentieren mit eigenen Language Models, auch in Verbindung mit Azure. Das ist tatsächlich etwas, was sehr populär ist, weil halt, machen wir uns nichts vor, Windows 365 halt tatsächlich in den meisten Kanzleien vertreten ist. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Kunst, einmal zu gucken, dass man sich auch nicht verhebt. Du hast es gerade richtig gesagt, ja, man zu experimentieren, aber nicht zu sagen jetzt, oh, Blackbox, irgendwie Magic, wir machen jetzt irgendwie alles, AI ist, das schmeißen wir auf alles. Und jetzt hier sozusagen auch das Erwartungsmanagement, glaube ich, zu halten, zu gucken, was ist eigentlich unser Use Case? Weil technisch ist ganz viel und alles möglich. Und man darf nicht die Gefahr laufen, hier sich zu verheben, ganz viele lose Enden zu haben oder irgendwie dann enttäuscht zu sein, weil gerade es geht auch darum, gerade bei Kanzleien hier auch die Partnerschaft zu überzeugen. Und wenn man dann natürlich jetzt hier nicht keine isolierte Quick Wins hat, hat man am Ende ja die große Illusion und die Vision, nicht die Hands-on-Tools. Wer hier strukturiert vorgeht und sagt, was brauchen wir, wo können wir es nutzen, wo können wir es nicht nutzen, wo wollen wir es jetzt nutzen, wo ist es noch datenschutzrechtlich irgendwie nicht möglich, wo müssen wir vielleicht auch eine Zwischenlayer einbauen und anonymisieren oder wo müssen wir hier vielleicht unsere Mitarbeiter schulen. Ich glaube, das ist sozusagen die Vorarbeit, die man jetzt, glaube ich, leisten, eine gute Gelegenheit, die Vorarbeit hier zu leisten, sich zu strukturieren und dann tatsächlich zu experimentieren und auch zu gucken, das ist, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit, seine Architektur, seine IT-Architektur sich anzugucken, wo können wir denn anknüpfen, wo können wir denn versuchen, APIs oder sowas herzustellen, weil das, wie gesagt, die Verzahnung von allem und da, wo die AI dann integriert wird, das ist nachher das, wo richtig die Musik geht und das exponentiell durch die Decke geht, wenn man da gut vorbereitet ist.
Gerade bei uns Juristen ist das ja auch sehr heikel, also weil es gleich strafbewehrt ist. Ne? Also wenn man da keine entsprechenden Outsourcing-Verträge hat, keine Sicherheitsmechanismen eingestellt hat und sowas, dann ist man ganz schnell auch seine Zulassung los und hat Strafverfahren am Hals. Insofern ist wirklich, also ich kann das auch nur unterstreichen, wichtig, sich anzuschauen, wo kann ich es safe einsetzen, auch wo bringt es Mehrwert, der spürbar ist, weil da sind Juristen auch total toll drin, ist einfach so weiterzumachen wie vorher, obwohl es eine parallele automatisierte Lösung gibt. Die hat man aber nicht verstanden oder die Ergebnisse sind nicht so gut, also diktiere ich weiter oder mache es irgendwie weiter, so wie ich es vorher gemacht habe.
Das ist was ich auch in anderen Branchen beobachte, dass dann immer sofort einmal, ja, aber das ist ja, der Inhalt stimmt doch gar nicht. Ach, guck mal, das ist doch nicht so gut. Dann sage ich, Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Das System lernt 24 mal 7, wartet mal 2 Monate ab, dann werdet ihr Ergebnisse sehen und dann muss sich der ein oder andere vielleicht verstecken. Also das ist aber das von dem Verständnis her, ich sage jetzt mal, das an den Mann zu bringen, befähigen, zu sagen, okay, ja, das Resultat ist noch nicht so, wie wir es wünschen, aber auf Sicht, in kürzester Zeit wird es sich verbessern. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Und man übersieht 2 Dinge. Das eine ist, das Resultat wurde in 5 Minuten erzeugt, wo man sonst irgendwie 4 Stunden für gebraucht hätte. Und das andere, irgendwie denken Juristen immer, also das ist auch unfair der KI gegenüber, ja, dass die nicht beleidigt ist. Da wird dann gesagt, naja, also wenn ich das für ein M&A oder Due Diligence mache, wo ganz viele Verträge überprüft werden müssen in einer kurzen Zeit, dann werden so Fehlerquoten erhoben und dann sagen, ja, die KI macht ja irgendwie nur 95% richtig. Da sind ja 5% Fehler, das ist ja mega gefährlich. Was ist, wenn da was durchkommt? Wer macht das denn vorher? Das machen junge Anwälte, Berufsanfänger, die den ganzen Tag in einem Datenraum sitzen und solche Verträge sichten. Ich glaube nicht, dass die 100% alles richtig machen. So gegen Abend sind die vielleicht bei 92%. Also sollte man auch fair vergleichen.
Mhm, absolut. Also das ist immer Äpfel mit Birnen, ne?
Ja, irgendwie schon. Also es wird dann mehr verlangt. Ich glaube, man muss einfach nur wissen, welches Risiko können wir eingehen und wie können wir es auch möglichst gut einfangen. Beispielsweise mit einer händischen Kontrolle dann nochmal nachher, nachdem die KI das erstmal durchgegangen ist.
Wir hatten ja jetzt dieses zweistellige, ja, oder man kann ja auch ganz banale alte Methoden, Anwendungen, Pareto 80-20, wo habe ich die höchsten Aufwände oder wo habe ich am meisten Wachstum? Ich sage immer GMV, gesunder Menschenverstand, auswähle, wo setze ich jetzt die KI ein und mit welchem Projekt fange ich an, also nicht alle losen Enden, sondern ich konzentriere mich mal auf eins, um auch die Lernkurve zu haben. Also ich glaube, die Lernkurve ist ganz, ganz wichtig, um dann beim nächsten Projekt dann anders aufzusetzen.
Ja, genau, da sind wir uns total einig. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt zu lernen und jetzt auch Fehler zu machen. Natürlich muss man eben aufpassen, wie man das macht. Ja, man sollte es nicht im laufenden Mandat oder in einem Prozess diesen Fehler machen, sondern jetzt eben auch sich die Zeit nehmen und quasi in der Sandbox auszuprobieren. Und dann, wenn ich einen gewissen Threshold erreicht habe, wenn ich also sage, das kann ich jetzt schon gut verwenden, dann das in den Produktivbetrieb überzunehmen.
Genau, da kann man ja lernen von den Großen, die quasi Produktivsystem haben, Entwicklungssystem und Schulungssystem. In der Kategorie sollte man, glaube ich, auch denken. Das Schlimmste, was man machen kann, Operation am offenen Herzen oder am laufenden Mandat. Also das ist ein bisschen gruselig. Vielleicht erschreckt der ein oder andere jetzt auch, weil sie gar nicht dran gedacht haben. Aber das muss natürlich schon auch schlüssig und fundiert vorangetrieben werden. So, jetzt sind wir, glaube ich, durch. Wir haben schon viel, viel angeteasert. Also ich fand es mega spannend. Toll, dass ihr da wart. Bin weiterhin positiv angezündet für den 14.15. im Mai in Nürnberg bei dem Event. Aber wir haben ja vorher noch was. Wir machen ja am 6. machen wir tatsächlich nochmal ein Digital Breakfast. Möchte ich auch anteasern. Dann live und in Farbe. Könnt ihr euch dann dazuschalten und auch Fragen mitbringen und so weiter. Da freue ich mich auch drauf. Schön, dass ihr beiden da wart. Schön, dass ihr Zeit hattet. Ich freue mich, euch dann auch mal live kennenzulernen. Und ja, bis dahin bleibt gesund und munter und noch eine gute Zeit. Tschüss.
Sehr gerne. Danke für die Einladung und
bis dann. Sehr gerne. Danke, Thomas. Bis dann.
Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von der Legal Revolution, the home of Legal Tech. Die Legal Revolution ist Europas größte Kongressmesse für Recht und Compliance und Treffpunkt für die gesamte Anwaltskanzlei, Rechtsabteilung und Compliance-Abteilung. Am 14. und 15. Mai bringt euch die Legal Revolution in der Nürnberger Messe mit 60 Ausstellern und 100 Speakern auf den neuesten Stand in den Bereichen Legal Tech, Legal Innovation, Compliance und vieles mehr. Erlebe eine abwechslungsreiche, spannende Kongressmesse mit zahllosen Highlights, Netzwerk mit den Experten der Branche auf unserer Legal Evolution Party, knüpft viele neue Kontakte. Werdet Teil der Legal Revolution und sichert euch schnell ein Ticket unter www.legal-revolution.com. Seid dabei. Werbung Ende.